Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mexiko 2024. Das Rennwochenende ist vorbei und ihr seid wieder zurück bei einer neuen Folge von Formula Nerd. Und ja, heute haben wir natürlich keine News-Sektion für euch. Das hatten wir letzte Woche schon mit Toyota, mit Regeländerungen etc. Könnt ihr gerne nochmal das erste Kapitel nachhören, wenn ihr euch da auf den aktuellen Stand bringen wollt. Und heute geht's wirklich komplett um das Sportliche am Rennwochenende. Und ja, wie immer, Marc, kommen wir erstmal zu dir. Wie hast du das Ganze verfolgt? War ja von den Zeiten etwas, ja, ich sag mal, ungewöhnlich.
Ja, das stimmt. Ja, habe aber tatsächlich schön alles, alles live geguckt. Also gerade das Rennen so um 9 Uhr abends, das ist ja eigentlich ganz cool. Hat sich dann so ein bisschen mit Basketball und auch Football überschnitten. Da habe ich dann so ein bisschen auf 3 Screens gleichzeitig geschaut. Aber ansonsten finde ich das ja eigentlich ganz gut, wenn das immer mal abends ist. Von daher auch die freien Trainings konnte ich alles live mitnehmen. Auch wenn das Qualifying zum Beispiel war ja ein bisschen später, aber ich sag mal, noch eine humane Zeit ist noch nicht so schlimm, wie Vegas dann werden wird.
Stimmt. Oh, das wird auch wieder was. Ist da wieder das Rennen Samstagabends?
Genau, das ist so, dass bei uns dann Sonntagmorgens ist. Ja, ich gucke lieber um 23 Uhr als morgens um 6, bin ich ganz ehrlich.
Ja, kommt ganz drauf an, stimmt, wie der Rhythmus so ist, ne? Ja.
Ja. Ja, gut, aber ja, so habe ich alles live geguckt. Ja, hast du auch alles live mitgenommen?
Ich habe wirklich keine Session live geguckt. Irgendwie war die ganze Zeit irgendwas und Trainings nur ein paar Highlights natürlich gesehen. Und das Qualifying habe ich dann am Sonntagmorgen geguckt, irgendwann. Habe ich mir natürlich aufgenommen und beim Rennen war es dann auch so und dann musste man ja wieder das Kunststück fertig bringen, dass man nichts mitbekommt, ne? Ja. Erstmal Social Media gemieden und habe dann gestern, also Montag Mittag circa oder ja so 10, 11 Uhr morgens dann das Rennen in der Wiederholung geguckt und beziehungsweise die Aufnahme und ja, hab nix gewusst, war Spannung und doch, eine Sache, ich hab kurz eine WhatsApp-Nachricht bekommen, ne, und hat mir jemand geschrieben, wenn er das hört, weiß er auch genau, wer gemeint ist, hast du denn das Super-Duper-Rennen gesehen, ne, so bescheuert geschrieben, du kannst dir vorstellen, von wem das ist, und dann dachte ich erst so, nein, entweder ist jetzt gar nichts passiert, ne, oder es ist wirklich mega actionreich geworden, das Ganze. Und ja gut, das war das Einzige, was ich dann mitbekommen habe. Und deswegen direkt Handy wieder aus und geguckt. Und ja, ging ja direkt gut los. Da kommen wir später zu. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen reingehen ins Training, ins Qualifying. Und im ersten Training gab es ja einige neue Gesichter, beziehungsweise Gesichter, die man sonst nicht so häufig sieht.
Ja, genau. Also die Teams sind ja verpflichtet, auch in den FP1s, in den ersten Trainings, mal halt Young Drivers fahren zu lassen oder an sich halt Fahrer, die ja, die keinen Vertrag jetzt aktuell in der Formel 1 haben, also die kein Cockpit haben. Und ja, da waren in Mexiko, wie das immer so gegen Ende der Saison ist, viele Teams schieben das immer so echt bis zum Ende der Saison auf. Aber ja, genau, da waren auf jeden Fall 5, oder? Habe ich mich verzählt? Nee, es müssten 5 Fahrer im Einsatz gewesen sein. Olli Bearman, ich fange mal von unten an, der war auf Platz 20. Olli Bearman war für Ferrari dabei. Der hat Charles Leclercs Part übernommen sozusagen. Auch wenn der ja bei Haas unter Vertrag ist für nächste Saison, ist er ja aktuell noch der Ersatzfahrer von Ferrari. Mhm. Deswegen saß er dann im Ferrari. Robert Schwartzman war im Kick Sauber für Joe Guan Yu. Felipe Dragovic war im Aston Martin für Fernando Alonso. Dann haben wir Patricio Award, der war im McLaren für Lando Norris. Und Andrea Kimi Antonelli war für, jetzt muss ich gucken, also Mercedes, genau, Hamilton hat pausiert im ersten freien Training. Genau, das waren quasi die fünf Fahrer, die da ein bisschen Erfahrung auf der Strecke sammeln konnten. Für Antonelli ist das ja, sag ich mal, sehr, sehr gut, weil er ist ja auch genau bei Mercedes unter Vertrag. Für Olli Bearman gut, der Haas und der Ferrari sind schon unterschiedliche Autos, aber trotzdem glaube ich nicht schlecht, Formel-1-Erfahrung zu sammeln. Alle anderen haben jetzt keinen Vertrag und jetzt auch keinen direkt in Aussicht, würde ich sagen.
Ich habe mich auch sehr gewundert, dass Schwartzman im Einsatz ist, weil der ist ja so ein bisschen komplett von der Bildfläche verschwunden, war ja auch mal eine Zeit lang, als aus der Formel 2 kam, ein Kandidat, der theoretisch hätte irgendwo eingesetzt werden können, aber da ist ja, das sieht ja gar nicht mehr so aus. Ne? Ich glaube, der wird in der Formel 1 kein Cockpit mehr bekommen.
Ja, ich befürchte es auch. Aber gut, ich meine, am Ende als Ersatzfahrer da sein, vielleicht kriegt man dann irgendwie Einsätze.
Ja, sicher.
Man weiß ja nie, ne? Gut, unter Corona war das Ganze noch ein bisschen wahrscheinlicher, sage ich jetzt mal, dass mal jemand ausfällt. Aber trotzdem, wir haben es letzte Saison auch gesehen mit Danny Ricciardo, als er sich da die Hand gebrochen hat oder das Handgelenk gebrochen hat. Und wenn man dann überzeugt, kann das ja dann quasi der Schritt noch in die Formel 1 werden. Deswegen immer bereit sein.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, für viele Fahrer so die Devise. Gut, ansonsten hatten wir in FP1 natürlich noch den Crash zwischen Alex Albon und Olli Bearman, was dann natürlich für Bearman natürlich sehr, sehr doof ist, wenn man mal die Chance hat, in FP1 zu fahren und dann wird das von so einem Crash unterbrochen. Ja, ich würde sagen, der Crash, der war einfach ein bisschen unglücklich, ne? Alex Albon verliert das Auto genau an der falschen Stelle, Olli Bearman macht auch ein bisschen spät und unglücklich Platz, aber im Prinzip in, ja, keine Ahnung, 9 aus 10 Fällen passiert da nichts,
ja,
aber es war dann Pech und leider auch ziemlich großen Schaden an Alex Albons Auto und auch, ja, auch Schaden an Olli Bearmans Auto oder in dem Fall ja Charles Leclercs Auto.
In Mexiko gibt es ja sowieso in den Trainings häufiger mal Crashes, wenn die auf die Curbs kommen oder so, ne? Das bleibt ja hier nicht, bleiben wir nicht, oft nicht von verschont. Und ja, Bearman somit nur 7 Runden insgesamt auf der Uhr, was natürlich äußerst wenig ist. Allerdings mehr als ein Kimi Antonelli damals in Monza.
Ja, das stimmt.
Der sich hier beweisen konnte und ja, von allen neuen, ich sag mal jetzt Neulingen, nenne ich sie jetzt mal so, mit Platz 12 das beste Ergebnis rausfahren konnte. Aber klar, ist natürlich Training. Man weiß ja auch immer nicht ganz genau, was wurde da genau getestet, ne?
Genau. Deswegen würde ich auch nicht zu viel reininterpretieren. Genau, FP2 hatte auch noch so ein bisschen eine Besonderheit, deswegen würde ich da auch drauf eingehen. Die Session war nämlich anstatt 60 Minuten 90 Minuten lang und war ein Pirelli-Reifentest, wo neue Reifen für die oder die Reifen für die nächste Saison getestet werden. Das gab es auch die letzten Jahre schon immer mal. Da sind dann wirklich die Teams dazu verpflichtet, diese Reifen zu testen. Und da sind auch Vorgaben, wie schwer das Auto sein muss, also mit wie viel die das Auto betanken. Das heißt, das sind quasi alle Teams mehr oder weniger mit den gleichen Spezifikationen gefahren, also zumindest was Sprit und Long- und Short-Runs angeht, damit Pirelli halt die Daten auch vergleichen kann. Macht ja auch Sinn, wenn da jedes Team sein eigenes Programm runterfährt und Pirelli muss sich dann die Daten da irgendwie zusammenbasteln. Dann haben die ja auch nicht viel gewonnen. Genau, nur von ja, 2 Leuten haben sie nicht wirklich Daten bekommen oder von 3, Alex Albon, das Auto war noch nicht wieder ganz. Das heißt, der ist nicht rausgefahren. Verstappen hatte auch in FP1 schon ein bisschen Probleme. In FP2 ging es dann so weit, dass er nur 4 Runden hatte und keine, die als gezeitet gezählt hat, also wirklich nur Out- und In-Laps. Und ja, George Russell hat das Ding relativ schnell, wie du es eben schon gesagt hast, man kann da leicht auf die Curbs kommen und dann einen Crash verursachen. Das hat George Russell geschafft, ist dann auch relativ schnell schon in der Session eingeschlagen in die Tech Pro Barriers. Und ja, deswegen von den 3 Fahrern nicht wirklich viele Rundendaten gesammelt, sonst haben alle dran teilgenommen und gut. Was Pirelli da jetzt für Daten gesammelt hat, das werden sie nur selbst wissen. Aber genau, sowas ist immer wichtig, weil die passen diese Reifenmischung dann auch nochmal an ein bisschen. Genau. Aber das war quasi alles Wichtige zu den freien Trainings.
Und ich sag mal, Verstappen, relativ wenig Zeit zum Testen. Das kann man sich ja noch mal ein bisschen merken. Ne? Das ist ja auch ziemlich wichtig dann für das Qualifying. Und da gehen wir jetzt rein. Wie gewohnt starten wir hier direkt in Q1. Und ja, fangen auch das wieder eigentlich so an wie die letzten Wochen immer. Mit Platz 20 Guanyu Zhou, wenig überraschend. Auf Platz 19 Esteban Ocon, ich fege jetzt hier mal so durch, auch relativ wenig überraschend, aber dann geht schon so ein bisschen los, ne? Und wir haben da auf Platz 18 einen gewissen Herrn, ja, den Lokalmatador Sergio Perez. Ja. Und da erstmal ganz kurz dazu, was noch im Vorfeld war. Sein Vater hat ja ein paar Interviews geführt, die meiner Meinung nach sehr unglücklich waren, weil er auch erzählt hat, dass sein Sergio Perez noch 10 Jahre hier in Mexiko fahren wird und auch garantiert noch Weltmeister und das auch in einem Red Bull wird. Also,
ja.
Also ich weiß nicht, ob er da noch geträumt hat oder so, aber ich halte das für nicht ganz so realistisch.
Ja, also ich glaube, die Liebe eines Vaters in allen Ehren, das ist doch dann reichlich unrealistisch. Also, ja, weiß ich nicht, ob es wirklich so zuträglich ist, solche Interviews zu geben aktuell. Denn es
tut ja auch Perez gar keinen Gefallen damit, ne? Also.
Nee. Also deswegen, ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass er nächstes Jahr noch einen Sitz in dem Red Bull hat erstmal.
Es gab ja auch Spekulationen, dass Perez hier sein Karriereende verkündet. Das kam schon mal nicht so gut. Nach dem Interview hatte er auch keine Möglichkeit mehr, das zu verkünden.
Ich wollte gerade sagen, das ging ja eine ganz andere Richtung.
Naja, kurz zu Perez. Ja, mega Enttäuschung. Ich glaube, auch einige Zeiten wurden gestrichen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber klar, die Zeiten, die du setzt, die müssen sitzen. Gerade in einem Red Bull muss da mehr drin sein als Platz 18.
Ja, ist leider bei Perez aktuell auch wieder so der Trend, aber Platz 18 in Mexiko, das tut natürlich schon weh, ne? Gerade wo er letztes Jahr da ja mit vorne gestartet ist, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz er war, aber er war ja auf jeden Fall in Kurve 1 dann in den Unfall verwickelt, wo sein Rennen da dann zu Ende war, aber da war er ja relativ weit vorne in Mexiko.
Im Qualifying wurde er letztes Jahr doch von Danny Ricciardo im Racing Bull geschlagen, aber dennoch war Perez relativ weit vorne. Das war auch so ein bisschen zwiespältig, sag ich mal.
Genau, Platz 18 auf jeden Fall nicht das, was er sich erhofft hat in seinem Heim-Grand Prix. Wir haben noch eine andere Überraschung in Q1 direkt, nämlich Oscar Piastri. Der ist nämlich auch nur auf Platz 17. Und bei dem ist das, würde ich sagen, sogar eine noch größere Überraschung.
Ja, hat aktuell ab und an mal so ein paar Downs drin, ne? Gerade im Qualifying. Manchmal ein bisschen Pech, aber klar, auch hier muss die Runde sitzen. Und das hat es in dem Falle nicht. Ich meine, auch da wäre eine Zeit gestrichen worden, aber ist ja dann auch ein eigener Fehler, wenn du rauskommst über die Track Limits. Also von daher auch hier erstmal eine Enttäuschung, ne?
Ja, und für McLaren eigentlich sehr wichtig, dass er vorne mitfährt. Erstens, weil es immer noch um die Konstrukteurs-WM geht. Ferrari ist da sehr nah dran, da kommen wir dann auch später noch zu. Und auch für Lando Norris, weil der muss, oder stand vor Mexiko, müsste er jedes Rennwochenende 11 Punkte auf Max Verstappen aufholen. Und das klappt natürlich nicht komplett aus eigener Kraft, sondern da müssen möglichst viele andere Piloten zwischen ihm selbst und Max Verstappen sein. Ja. Und da ist natürlich die erste Anlaufstelle der Teamkollege, um sich dazwischen zu positionieren. Und das wird natürlich von Platz 17 aus schwierig.
Das stimmt. Da McLaren also kein Tochterteam hat, müssen sie sich da auf Piastri in dem Fall verlassen. Und ganz kurz noch, um Q1 abzuschließen, auf 16 Franco Colapinto. Vielleicht erste kleine Enttäuschung, aber ich sag trotzdem so, mein Gott, der ist immer noch, ist ja noch ein Rookie in einem Williams. Das kann hier mal passieren. Gar kein Problem, meiner Meinung nach.
Denke ich auch, also.
Und somit haben wir eine erste Überraschung, finde ich, in Q2 eine positive, nämlich Valtteri Bottas. Ich finde, das muss man hier mal herausheben. Das ist eine starke Leistung im Kick sauber, auch wenn die Zeit dann im Q2 natürlich nicht mehr wirklich konkurrenzfähig war. Aber dennoch, vorher, das ist schon Für den Kick sauber ist das wirklich ein Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, fünf Autos hinter sich gelassen. Sonst ist so, ja, den Teamkollegen lässt er oft hinter sich und dann, ja, ein, zwei Fahrer, die irgendwie einen schlechten Tag haben. Aber jetzt, ja, hat es für Q2 gereicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall stark. Ja, gut, dann davor bisschen enttäuschend, die Aston Martins. Aber da war ja dann auch das Qualifying schon vorbei, ne? Die konnten ja auf ihre letzte schnelle Runde dann gar nicht mehr gehen.
Stimmt.
Weil dann Yuki hat die verursacht, ne? Die rote Flagge.
Genau, ja. Der hatte doch den Crash, weiß nicht, sogar im Stadion oder sogar noch davor. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber gut, klar. Alle, die dann davor waren, rote Flagge. Und somit konnten sie keine gezeitete Runde mehr setzen. Hier Stroll recht nah an Alonso dran. Ne?
Ja.
Der auch geehrt wurde bezüglich seines 400. Formel-1-Rennwochenendes.
Mhm.
Das ist ja völlig irre.
Das ist wirklich krass. Also muss man wirklich sagen, Fernando Alonso.
Ja, aber Perez kommt da ja auch noch hin, wenn der 10 Jahre fährt.
Ja, wenn der 10 Jahre fährt, dann knackt er das noch. In 10 Jahren haben wir wahrscheinlich auch 35 Rennen diese Saison.
Ja, stimmt. Mhm. Ja, gut möglich. Und ja, gehen wir noch in den Rest rein, die auch dann keine Zeit mehr setzen konnten, waren Liam Lawson, der nicht profitiert hat, logischerweise, von dem Crash des Teamkollegen Tsunoda, der hier an 11 ist, was immer noch ein gutes Ergebnis ist, ne? 11 und 12 hier für die Racing Bulls. Aber ich hätte auch Lawson zugetraut, da durchaus mal in Q3 vorstoßen zu können. Ja, und somit eben dennoch eine wirklich ordentliche Startposition. Da ist ja hier auch um den Konstrukteurskampf mit Haas geht,
ja,
die hier allerdings in Q3 gelandet sind. Beide.
Ich kann sagen, perfekte Überleitung, ne? Weil auch wenn 11 und 12 ganz anständig ist, Haas hat beide Fahrer in Q3 gepackt und da wieder Magnussen vor Hülkenberg. Ne? Mhm. Also Magnussen scheint irgendwie gerade so auf seine letzten Tage, wollte ich fast sagen, auf seine letzten Rennen, nochmal ordentlich aufzudrehen.
Magnussen, würde ich sagen, sagen wir später nochmal ein bisschen mehr zu, ne? Im Rennen, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber hier, ja, wieder starke Vorstellung von ihm, Teamkollegen geschlagen und Hülkenberg trotzdem noch mit dem 10. Platz ein gutes Ergebnis.
Ja, genau, ja. Magnussen ist auf 7, das einmal anzumerken. Also nicht nur Hülkenberg geschlagen, sondern auch noch zwei weitere, nämlich Gasly auf 8 und Albon auf 9, wo ich auch für beide sagen würde, trotzdem starkes Ergebnis.
Ja, auf jeden Fall.
Also gerade Gasly.
Gerade Gasly und Ocon vergleicht, ne?
Ja, genau, Ocon auf 19, Gasly auf 8, muss man schon sagen, starkes Ergebnis. Auch Albon, der seinen Teamkollegen klar schlägt und Colapinto haben wir auch schon gesehen, ist jetzt kein schlechter Fahrer oder so, ne? Also der setzt Albon schon ein bisschen
auf unter Druck. Im Gegenteil, also ich halte Colapinto teilweise für stärker als Albon aktuell.
Ja, deswegen, da Albon nochmal gezeigt, wer da der Chef ist bei Williams.
Ja, ist ja auch nochmal gut für Albon, ein bisschen Selbstvertrauen wieder tanken. Hatte ja auch unglückliche Momente die letzten Wochen.
Ja gut, kommen wir ja dann gleich auch wieder zu.
Stimmt natürlich auch.
So lange hat es leider nicht gehalten dann, aber... ja, gut, dann haben wir die zwei Mercedes auf 5 und 6, ja, da sehe ich die ungefähr, also haben sich da keine Fehler erlaubt, wie zum Beispiel Perez oder Piastri, haben alle, sag ich mal, Teams, die nicht zu den Top 4 gehören, geschlagen, aber an die Ferrari, McLaren und Max Verstappen im Red Bull ist halt kein Rankommen, deswegen Russell vor Hamilton ist auch so, bestätigt auch so die aktuelle Form, würde ich sagen, 5 und 6, würde ich sagen, ist für Mercedes genau richtig.
Ja, und ja, Verstappen trotz relativ weniger Trainingszeit den Platz 2 erfahren vor Lando Norris, was natürlich wichtig ist hier für Max. Mhm. Ne? Und aber ich glaube, ja, das große Ding hier, von dem wir nochmal reden müssen, Carlos Sainz, der Smooth Operator, ist mal wieder mit der Pole Position am Start. Und also, der ist wirklich aktuell in der Form, wo ich hier meinen Hut ziehe.
Ja, also wirklich, ne?
Der wird ja heute auch nochmal Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube sogar auch seine andere Zeit in Q3 hätte gereicht für die Pole. Also,
ja, stimmt. Der hat die verbessert und hätte sie gar nicht mehr verbessern müssen.
Genau, also der hat, Der hat einfach komplett abgeliefert, zwei Bombenrunden da auf den Asphalt gezimmert, hat keinen Zweifel dran gelassen, dass er die Pole verdient hat und ja, absolut zu Recht von 1 ins Rennen gegangen. Und ja, würde ich sagen, was dann im Rennen passiert ist, dazu kommen wir im nächsten Kapitel.
So sieht's aus. Bis gleich nach einer kurzen Pause.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Kapitel 2 der heutigen Folge Mexiko 224 und wir beginnen so, wie wir eben aufgehört haben. Und gratulieren hier erstmal Carlos Sainz zum 2. Saisonsieg. Und ja, wir haben ja generell schon viele Sieger dieses Jahr gehabt. Und Carlos jetzt zum 2. Mal, der auch aktuell wirklich in der, ich würde schon fast sagen, in der Form seiner Karriere ist. Also jetzt, er verlässt Ferrari, geht zu Williams, zu einem Team, was vermutlich nicht da oben mitfahren wird, was angesichts der Form sehr, sehr schade ist. Aber ja, also wirklich hier kein Aufgeben, sondern vielleicht der Punkt, der magische Punkt für Ferrari, dass da auch in der Konstrukteurswertung möglicherweise noch auf Platz 1 geht.
Ja, also das sieht momentan sehr gut aus. Also ich meine, das war jetzt der 2. Ferrari-Sieg in Folge und ja, das ist einfach stark, was Ferrari momentan abliefert. Wenn man jetzt mal schaut, du hast angesprochen, Konstrukteursmeisterschaft, Ferrari holt mit Carlos Sainz 25. Da können wir gleich im selben Atemzug auch noch über Charles Leclerc sprechen. Der fährt auf 3 und holt die schnellste Rennrunde. Das heißt, das sind nochmal 16 Punkte. Macht dann 41 Punkte. McLaren holt mit Norris und Piastri 22. Und gut, Mercedes ist sowieso abgeschlagen, was die Konstrukteure angeht. Red Bull scored eigentlich nur mit einem Fahrer und der jetzt auch nur mit 8 Punkten. Also ja, wenn das so weitergeht, dann sieht das sogar sehr stark danach aus, dass Ferrari noch Konstrukteurs-Champion werden könnte.
Ja, wir haben es ja auch oft angesprochen. Das sind einfach die konstantesten Teamkollegen, die beide einfach liefern. Und also jetzt würde ich wirklich die Wette eingehen und sagen, Ferrari wird Konstrukteursweltmeister.
Ja, also ich glaube, es wird eng, weil McLaren hat noch, ich glaube, fast 30 Punkte. Ich schaue gerade mal, 29 ist der Unterschied.
Kommt ein bisschen auf Piastri an, ne?
Das ist genau, wenn der sich jetzt wieder fängt. Aber ich meine, wir haben noch 4 Rennen, davon sind 2 Sprintwochenenden. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Punkte noch zu vergeben. Da ist alles drin. Ich würde jetzt sagen, Red Bull greift da vorne nicht mehr an, weil dafür müsste Sergio Perez anfangen zu scoren. Und wir haben gesehen, auch Max Verstappen fährt nicht mehr ganz oben jedes Rennen mit. Von daher glaube ich, Red Bull wird den 3. Platz sicher haben und Mercedes den 4., weil die auch zu weit weg sind.
Da hat ja Red Bull Glück, dass Mercedes so weit weg ist.
Ja, tatsächlich. Aber ja, und Charles Leclerc ist ja auch, sag ich mal, rein rechnerisch auch noch im Kampf um die Fahrermeisterschaft. Ich meine, der Formel 1 ist schon viel passiert, deswegen ganz ausschließen will ich es nicht, aber es ist natürlich schon relativ unwahrscheinlich. Aber trotzdem, man weiß ja nie, wenn Norris und Verstappen sich behaken und irgendwie ausscheiden oder so, dann kann man mal ganz schnell mit einer schnellsten Rennrunde 26 Punkte aufholen.
Ja, auf jeden Fall. Also sagen niemals nie und ein Leclerc will jetzt auch die Chance ergreifen. Es gab ja im Rennen auch zwischenzeitlich die Situation, zumindest auf Sky hatte man drüber gesprochen, ob man jetzt nicht auf Leclerc gehen sollte, was den Sieg angeht. Nur, ja, zu dem Zeitpunkt ist der Abstand zu Norris auch schon verschwindend gering geworden und war natürlich die richtige Entscheidung hier, Sainz die Pace vorne vorzugeben, weil der war ja auch wirklich eine ganze Ecke schneller als Leclerc das ganze Wochenende. Und ja, Sainz muss ich erstmal wirklich das Überholmanöver gegen Max Verstappen erwähnen. In Kurve 1, wie er da noch reingezogen ist. Ah, herrlich. Also wirklich sehr, sehr schönes Manöver. Kam auch ein bisschen überraschend. Ja. Hätte ich da gar nicht unbedingt erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat er wirklich nicht lang gefackelt, ersten Moment direkt genommen, den er bekommen hat. Und ja, so muss man das aber machen. Also man muss da Feuer mit Feuer bekämpfen, würde ich sagen. Ja. Wenn man da zu passiv fährt, dann hat man gegen den Max Verstappen keine Chance.
Kann sich ein Norris abschauen, sag ich mal so.
Tatsächlich, ja.
Weil ja, da musst du einfach den Überraschungsmoment nutzen. Und ja, deswegen, also Sainz wirklich, ich bin absolut begeistert von dem aktuell. Finde es so schade, dass der zu Williams geht. Zumindest was das mögliche sportliche Abschneiden angeht. Aber nichts ändert sich ja nicht besonders viel. Ne? Also ja, sehr, sehr schade in dem Fall. Und ja, Leclerc am Ende noch mit der schnellsten Runde. Ne?
Genau.
Von daher da trotzdem noch das Maximum rausgeholt. Also für Ferrari ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Auch wenn ich manchmal so denke, vielleicht wäre ja auch ein Doppelsieg drin gewesen, aber dazu war dann Lando eben auch zu schnell.
Ja, ich glaube, der Doppelsieg, der war nicht ganz in Reichweite und auch Ferrari internem nochmal darauf zurückgekommen, selbst wenn die jetzt, also klar, das war nicht sinnvoll, da irgendwie auf Leclerc zu gehen, weil dann hätte Norris am Ende beide noch gepackt. Aber ich glaube, selbst wenn es sinnvoll gewesen wäre, Carlos Sainz hätte das einfach nicht gemacht. Also,
glaube ich auch nicht.
Sollte er auch, ne?
Definitiv. Also, warum auch? Ehrlich. Also, das ist.
Hey, das ist im Prinzip quasi selbst dran schuld von Ferrari. Blöd gesagt, die wollten ihn für nächstes Jahr nicht und dann ist der denen jetzt auch nichts mehr schuldig. Das wahrscheinlich, also kann gut sein, dass das die letzte Chance seiner Karriere sein wird, um noch um Siege mitzufahren. Deswegen, der wird keinen Sieg abgeben. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn er nicht irgendwann nochmal in einem Red Bull sitzt. Ne?
Ja, ich habe es auch gerade gedacht, dass aber,
alles möglich,
aber die aber Red Bulls aktuell ja auch nicht siegesfähig. Von
das
daher,
stimmt, ja.
Hat sich das in der Hinsicht auch schon wieder erledigt.
Zu Sainz und Ferrari noch mal ganz kurz, fällt mir noch ein, der hatte ja auch während des Rennens einen Boxenfunk abgegeben, dass er meinte, dass man eigentlich unnötig Pace gegeben hat am Anfang und möglicherweise Probleme mit den Reifen am Ende bekommt. Aber Sainz selber hat das sehr gut gelöst, während Leclerc da mehr Probleme hatte als er. Ne? Also muss man wirklich sagen, hebt noch mal so ein bisschen die Leistung von dem Sainz heraus.
Ja, im Prinzip, also er hat das natürlich gesagt, weil er einfach nicht wollte, dass Leclerc ihn angreift. Also das ist, glaube ich, andersrum.
Hat er ja auch nicht geschafft.
Andersrum, wenn Sainz auf der 2 und Leclerc auf der 1 gewesen wäre, hätte er es nicht gesagt. Also das ist, glaube ich, das war einfach nur.
Könntest du auch wieder recht haben.
Ja, das war, glaube ich, einfach auch das Taktieren. Deswegen, da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Ja, aber von beiden sehr, sehr stabiles Rennwochenende, würde ich sagen. Dass der Leclerc dann am Ende von Norris geschnappt wird, ja, okay. Ich glaube, der McLaren wäre ein bisschen oder war auch ein bisschen schneller vielleicht auf der Strecke in der Rennpace. Aber ja, also 1 und 3, damit kann man zufrieden sein. Wichtige Punkte.
Dann gehen wir jetzt zu besagten Lando Norris. Direkt und wenn wir über ihn reden, müssen wir natürlich auch noch gleichzeitig über einen Fahrer eines anderen Teams reden, ne?
Ja.
Und ja, dann hätte ich auch gesagt, geh mir da direkt rein, denn da gab's diese knackigen Szenen mit Max Verstappen. Haben wir ja schon öfters gehabt diese Saison, erst letztes Wochenende in Austin, wo Lando dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, wo man ja gegen vorgehen wollte, ne? Allerdings hat diese Strafe weiterhin Bestand. Wäre ja auch möglich gewesen. Ist ja alles zuzutrauen der FIA, ne? Dass man da auch mal einen Rückzieher macht. Und ja, und jetzt hatten wir diese knifflige Situation erstmal in Turn 4, wo Norris an Max vorbeigeht und dann war die Frage, wird er da von Max rausgedrängt? Norris hat dann natürlich abgekürzt, logischerweise war dann vor Verstappen in dem Moment, wo man dann auch die Frage stellen muss, okay, muss man dann vorbeilassen?
Ja, es ist war alles ein bisschen schwierig mal wieder. Weil bei der Aktion hat Verstappen es nämlich zum Beispiel geschafft, noch auf der Strecke zu bleiben. Ne? Also muss man ja dann auch wieder sehen, was er dann in der nächsten Aktion wiederum nicht geschafft hat. Weil da hat Verstappen dann wieder angegriffen, war innen und bremst wieder so spät, dass er selbst nicht auf der Strecke bleibt. Lando war dann außen, muss auch von der Strecke, da waren sie beide off track quasi. Dadurch ist dann auch Leclerc durchgeschlüpft und Verstappen war dann am Ende dieser zwei, sag ich jetzt mal, heiklen Manöver auf der Strecke und das ist wichtig, vor Lando. Ist dann auch vor Lando geblieben, hat die Position nicht wieder hergegeben und hat so quasi die Lücke zu den Ferraris aufgehen lassen. Und ja.
Gab ja auch den Positionsverlust gegen Leclerc noch.
Ja genau, der ist ja durchgegangen. Aktion
erst, ne? Und ich hatte ja erst gedacht, dass dann, als die Aktion in Turn 8 kommt, dass Lando Max kurz vorbeilassen wollte, ne? Aber das war ja, also er hat ja nicht irgendwie langsamer gemacht, das war einfach ein reiner Move da von Verstappen im Renntempo. Da hatte nämlich Sky kurz spekuliert, ob Lando ihn vorher vorbeilässt, aber an der Stelle lässt man ja eigentlich auch keinen vorbei. Weil das ja auch viel zu unsicher ist und auch zu wenig Platz ist für so eine Aktion, gerade wenn dann Leclerc auch von hinten kommt. Und ja, am Ende war es dann so, hat ein bisschen gedauert, bis man, glaube ich, beide Strafen ausgesprochen hat. Zunächst gab es dann 10 Sekunden für Max Verstappen in Turn 4. Ich gehe jetzt mal von aus, von der Reihenfolge der Kurven, kann jetzt auch andersrum gewesen sein. Und ja, später dann nochmal eben 10 Sekunden für die Aktion in Turn 8. Und nehme ich mal kurz Bezug zu unserer Instagram-Umfrage. Da haben wir nämlich eine kleine Umfrage gemacht, ob die Strafe für Max hier gerechtfertigt ist. Und wir hatten 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Also erstmal, ja, ist gerechtfertigt. Dann nein, also im Prinzip keine Strafe. Dann ist gerechtfertigt allerdings zu hoch oder ist gerechtfertigt oder aber zu niedrig. Und knapp 2/3 ungefähr haben gesagt, dass die Strafe gerechtfertigt ist, aber auch 1/3, dass die Strafe für Max zu hoch ist. Ja. Und ich meine, 20 Sekunden, ne, summiert das Ganze, ist natürlich auch ein Wort. Es ist natürlich, und das ist immer so mein Punkt, ist ja wieder die Frage nach der Linie der Regelauslegung bei der ganzen Sache. Gerade auch wieder an Rennwochenenden, wo du teilweise nicht genau so Aktionen hast, aber wenn man jetzt auf Turn 4 geht beispielsweise, haben wir einige Situationen gehabt, wo einer mal rausgedrängt wurde, ne, neben die Strecke und wo dann eben keine Strafe gegeben wurde oder teilweise auch, glaube ich, einmal auch 5 Sekunden und dann ist halt die Frage, nur weil das jetzt vorne der Weltmeisterschaftskampf ist, muss ich da jetzt andere Strafen aussprechen, als bei Aktionen, was ich die im Mittelfeld des Fahrerfeldes stattfinden. Und das finde ich dann immer wiederum schwierig.
Ja, also ich bin da eigentlich auch ein Verfechter von, die Regeln sollten für alle gleich sein. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob die FIA da jetzt durchgreifen wollte, weil Max Verstappen das jetzt in 2 aufeinanderfolgenden Wochen macht und die wahrscheinlich auch eingesehen haben, dass sie letzte Woche mit der 5-Sekunden-Strafe gegen Lando, wenn die diese Linie durchziehen wollen würden, dann wird das Chaos den Rest der Saison. Also dann kannst du Max Verstappen, dann erlaubst du dem quasi alles und ich glaube, das wäre jetzt so ein Ding, dass sie auch so harte Strafen auch für beides ausgesprochen haben, um ihm zu zeigen, hey, nein, das geht so doch nicht weiter. Aber ja, es ist, also die Linie, also auch wenn man mal mit letzter Woche vergleicht, das, da wird mit komplett zweierlei Maß gemessen.
Ich kann halt
also,
nicht das zwei ist, Rennen so aufeinander aufwiegen, ne? So als, ja, also als das geht ja, also.
Genau. Es ist so ein bisschen, also das ist wirklich, wenn man sich anguckt, was in Austin die Situation war und was hier die zweite Situation war, das war fast deckungsgleich und in der einen Situation kriegt Lando eine 5-Sekunden Strafe und in der anderen Max Verstappen.
Also in 10. der Turn 4, die, ne? Wo Lando auch quasi.
Die zweite, die in Turn 8.
Ah, in Turn 8.
Weil da sind ja beide off-track. In Turn 4 hat Max Verstappen ja meiner Meinung nach sogar, also ich sehe das Ganze so, in Turn 4 war Max Verstappen ja noch auf der Strecke. Da hat er selbst die Strecke nicht verlassen. Und Lando Norris hat dann abgekürzt. Und das ist so ein
und
Ding.
Und ist vor Verstappen geblieben, durch das Abkürzen theoretisch auch, ne?
Genau, genau, richtig. Also das ist so ein Ding, wenn man nur diese Situation betrachtet, dann hat ja Lando auch noch nicht mal einen Nachteil davon gehabt. Deswegen, da sehe ich eigentlich gar nicht den Need, Verstappen zu bestrafen, weil er selbst ist auf der Strecke geblieben. Er hat Lando halt außen keinen Platz gelassen, aber das sieht man 100 Mal in allen Aktionen. Also das ist wirklich, das ist ganz normal.
Hast du ja auch an dem Rennen gesehen, öfters, ja. Die Situation, die ihm nicht bestraft wurde.
Genau, deswegen, also er lässt ihm halt außen keinen Platz, aber ist halt so. Und Lando verliert ja auch die Position nicht, von daher okay. Also ich finde auch nicht, dass Lando die Position dann hätte hergeben müssen. Aber ich finde halt auch nicht, dass es eine Strafe gibt andersrum. So, okay. Aber die zweite Aktion ist halt wieder dieses, Max Verstappen bremst viel zu spät, kriegt selbst die Kurve nicht, Lando ist außen, muss deshalb auch von der Strecke fahren. Und da hat Max Verstappen ja sogar eine Position gewonnen dadurch. Das heißt, da ist es auf jeden Fall so, dass Max Verstappen eine Strafe kriegen müsste. In Austin war es jetzt so, da hat Max Verstappen 1:1 das Gleiche gemacht, aber als Verteidiger. Das ist halt so der Unterschied wahrscheinlich, den die FIA gesehen hat. Aber dass es dann einmal 10 Sekunden für den einen und anders mal 5 Sekunden für den anderen gibt, ist schon schwierig. An sich, Lando darf halt einfach nicht mehr so fahren, dass er Max die Innenlinie gibt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm. Es scheint so, als ob er einfach nicht dazulernt. Weil egal, ob er vorne oder hinten ist, er ist jedes Mal in der Scheißsituation, dass er der Äußere ist, ja, und Max Verstappen bestimmen kann, was passiert. Das ist, also das kann nicht sein. Das,
er ist
das,
immer der, der zurücksteckt. Ein bisschen seit der Österreich-Aktion, weißt du? Wo Norris da mal ein bisschen härter gefahren ist. Das ging dann überhaupt nicht gut. Ne? Und jetzt versucht er halt so ein bisschen immer zurückzustecken, aber so gewinnst du gegen den Max nicht. Du gewinnst gegen den Max, wie es zum Beispiel in Sainz getan hat.
Ja,
indem du einfach reinhältst, dagegen hältst, und Verstappen ist ja auch nicht so doof, der macht ja dann auch Platz oder lässt so die Linie, dass er den anderen nicht raus, zumindest in der Science-Aktion. Gut, gegen Norris ist nochmal eine andere Geschichte.
Genau, da würde ich jetzt drauf kommen, weil im Prinzip, wenn beide ausscheiden, ist das wie ein Sieg für Verstappen. Ja. Also deswegen, ist so ein bisschen schwierig, die Situation, in der Norris halt ist, weil er kann das halt nicht riskieren. Er kann diese Kollision nicht riskieren. Und wenn er halt innen reinfährt, dann muss er hoffen, dass Verstappen Platz macht. Und das wird er wahrscheinlich nicht tun in der Situation, glaube ich. Und dann würde ein Crash passieren. Und dann sieht Norris alter aus. Mhm. Weil wenn du innen in einen reinrauscht, weil du zu spät bremst, dann ist es deine Schuld. Also ja, ist schwierig. Aber zumindest, so sieht es auch nicht gut aus. Zumindest in der Verteidigung die Innenlinie in der Kurve besser verteidigen und Max Verstappen auf der Außenlinie zum späten Bremsen zwingen, ist auf jeden Fall eine bessere Idee, als ihm jedes Mal die Innenseite zu geben. So, deswegen, gut, am Ende hat Max Verstappen jetzt 20 Sekunden bekommen. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, dadurch, dass er ja Norris dann aufgehalten hat auf der Strecke bis zu seinem ersten Boxenstopp, hat er wahrscheinlich sogar, also realistisch gesehen, wenn ich das jetzt durchrechnen würde, er hätte die 20 Sekunden nicht bekommen, die Ferrari hätte er nicht geschafft, Norris hätte er dann auch nicht geschafft, aber die Mercedes, vor denen wäre er gelandet, heißt, er wäre Platz 4 gewesen. Wären 4 Punkte mehr für ihn gewesen, ohne die Strafe. So, Norris, der jetzt am Ende nur 4,7 Sekunden in der Sainz war, hätte potenziell den Sieg haben können wahrscheinlich, wenn Verstappen ihn nicht aufgehalten hätte. Wären 7 Punkte mehr gewesen. Das heißt, unterm Strich hat sich das Ganze spannend, für Max Verstappen dann doch wieder gelohnt, glaube ich. Ja, es ist hart, aber es sind die Regeln.
Unrecht hast du nicht, leider.
Ja. Auch in dem Fall, ich finde, es ist schon eine hohe Strafe so, aber selbst mit der hohen Strafe hat es sich für ihn immer noch gelohnt. Und ich glaube, das ist, was Max Verstappen am Ende des Wochenendes sieht. Lando Norris hat jetzt zwar 10 Punkte auf ihn aufgeholt, aber er müsste pro Wochenende 11 Punkte aufholen. Jetzt, dadurch, dass er das dieses Wochenende nicht geschafft hat, in den verbleibenden Wochenenden müsste er 12 Punkte jeweils aufholen. Klar, sind Sprints mit dabei und so ein paar mehr Punkte als jetzt in Mexiko. Aber ja, im Prinzip war das noch das Beste, was Max Verstappen in dem Wochenende rausholen konnte.
In dem Falle wäre doch diese gute alte Regel gut gewesen, dass man die Strafe, ich glaube bei einer Drive-Thru war das immer, innerhalb der nächsten 3 Runden absetzt. Da hätte dann Max weniger Zeit gehabt, Lando aufzuhalten. Ne? Aber
ja gut, aber
gibt's das überhaupt
gibt's,
noch?
Nee, gibt's gar nicht mehr. Also es
vermisse ich so ein bisschen.
Es gibt Drive-Thru-Penalties, klar. Ja, die gibt's und die muss man auch in 3 Sekunden absitzen. Aber diese 10 Sekunden musste man noch nie.
Gibt's ja so. Bei den Zeitstrafen nicht, ja. Und genau, Verstappen deswegen. Konnte die natürlich auch bei einem Boxenstopp alle absitzen.
Ja, das war dann ein sehr langer Boxenstopp.
Ja. Und ja, es ist halt gut, klar. Max, ne, hat den Ruf jetzt, oder wie Ralf gesagt hat, der Straßenköter auf der Strecke so ein bisschen, ne? Aber ja, es ist, ich finde, das haben alle Weltmeister so ein bisschen gemeinsam und das ist einfach das Thema, wenn du so ein bisschen Arsch auf der Strecke bist, wirst du eben Weltmeister.
Ja, im Endeffekt, du musst quasi das für dich rausholen, was am besten ist und das war für Max Verstappen an diesem Wochenende tatsächlich, diese Strafen zu nehmen und dafür Lando nicht gewinnen zu lassen und ja, im Endeffekt ist es dann so. Ich meine, er fährt nicht Formel 1, um sich Freunde zu machen, sondern um Weltmeister zu werden. Ne? Und ja, gut, aber Verstappen am Ende dann auf 6, Norris auf der 2, ist glaube ich dann auch noch nach den Aktionen da am Ende, ist 2 noch ein halbwegs versöhnliches Ergebnis für ihn, hält sich somit weiter im WM-Kampf. Und ja, genau, wir machen es ja immer so teammäßig, deswegen würde ich jetzt auch Piastri als nächstes zu sprechen kommen.
Genau, kurz mit rein, ja.
Ja, weil der kam am Anfang nicht so schnell durchs Feld, aber so beständig übers Rennen hinweg kam er dann doch durchs Feld, obwohl er da auf 17 gestartet ist, am Ende Platz 8. Gut, wäre natürlich schön, wenn er den Haas noch gekriegt hätte, so für McLaren. Aber ich glaube sonst von den Top-Autos, wenn die keine Fehler machen, wenn da nichts passiert, dann schaffst du das nicht da aufzuholen. Das Safety Car war auch so früh, da hat er wenig von profitiert. Ja, also ich denke mal, das war trotzdem ein stabiles Rennen.
Zumal Piastri das auch alles sehr geduldig gemacht hat. Da gab es ja andere, die hinten gestartet sind und es eben nicht ganz so geduldig gemacht haben und damit eher dem Team geschadet haben. Aber hier sage ich mal Piastri, also ja, das ist nach dem Qualifying mit das Maximum rausgeholt. In Klammern Kevin Magnussen vielleicht noch, ja, von daher. Und dann gehen wir auch kurz nochmal in den zweiten Red Bull, hätte ich gesagt, weil wir jetzt auch das Thema Max schon hatten. Und danach machen wir die beiden Mercedes, ne? Und da gehen wir zum Teamkollegen, passend zu der Piastri-Aufholjagd, Sergio Perez. Ja.
Ja, das sah am Anfang echt gut aus. Der kam schnell durchs Feld irgendwie.
Er hat ja auch beim Start, glaube ich, 5 Positionen gewonnen. Ne? Mhm. Das Dilemma war allerdings, dass er in der Startbox zu weit vorne stand und, glaube ich, eine 5-Sekunden-Strafe dadurch erhalten hat. War ja auch ein relativ witziger Boxenfunk dann. Irgendwie von wegen, es war ein falscher Start oder so. Nee, es war ein super Start, hat er so. It was a great start, hat er doch gesagt, glaube ich, ne?
Ja, aber ja, ich glaube, er wusste ganz genau, was er getan hat. Gut, da hat es mich fast schon überrascht, dass es so wenig gab, weil ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber teilweise, ich habe da noch so einen von Kimi Räikkönen im Kopf, wo er so aussehen die Kupplung kommen lässt und das Auto so ein paar Zentimeter nach vorne rollt. dann bleibt er stehen und dann startet er sogar leicht verspätet, weil er es halt dann die Kupplung wiederkommen lassen und so. Das heißt, er hat sogar einen richtigen Nachteil gehabt und hat dafür, glaube ich, sogar eine Drive-Thru-Penalty oder sowas bekommen.
Ah, da ist er wieder.
Also wirklich, ja, also wirklich die eine der härtesten Strafen, die du so im Rennen vergeben kannst. Und das gab dann am Ende nur 5 Sekunden. Wenn ich ehrlich bin, 5 Sekunden, da hätte ich vielleicht lieber 10 gegeben. Diese Drive-Thru-Penalties, das war zu hart für so ein kleines Vergehen, sage ich mal, weil der Vorteil ist nicht so riesig. Ja. Allerdings kann man jetzt argumentieren, gut, bei Perez wahrscheinlich, weil er nicht, er hatte keinen Frühstart, sondern es war einfach starting out of position. Mhm. Also, weil bei einem Frühstart, da finde ich, muss man harte Strafen vergeben, weil eine halbe Sekunde oder ein Bruchteil von einer Sekunde mehr Reaktionszeit können 3-4 Positionen beim Start sein direkt. Das geht nicht. Wenn du dafür nur 5 Sekunden gibst, so, dann machen das manche Leute am Ende mit Absicht. Deswegen da, aber er ist ja quasi zeitgleich mit allen anderen gestartet. Er hat sich dann nur, was war es am Ende, ein halber Meter oder so, den er sich da erkauft hat mit, aus Versehen natürlich, aber ja, ich glaube die 5-Sekunden-Strafe, ja, vielleicht 10 Sekunden, aber ja, ich glaube, das geht schon klar, aber war für ihn natürlich dann doof, dass er die absitzen musste.
Ja, und erstmal, wie du gesagt hast, sah es gut aus, ne, bei Perez, so die Aufholjagd, und dann gab es die Situation da mit Liam Lawson, und wo er sich da innen ja so reingleiten lässt, sage ich jetzt mal, und dadurch natürlich auch die Nase irgendwie vorne hat, gut, Lawson dann auch an den Streckenrand drängt, dann kommt man aus der Kurve raus, Rechtskurve, dann gab es eine Berührung, Perez hat auch einen Schaden davon getragen, im Seitenkasten, was natürlich wirklich, ja, das hat sich auch schlecht ausgewirkt auf die Aerodynamik, ging dann nicht mehr so viel, und in der Situation, muss ich gerade überlegen, da hat Perez, glaube ich, keine Strafe bekommen.
Ich glaube nicht, ne.
Und das so zu der FIA-Linie, wobei ich jetzt sage, ich fand das jetzt auch nicht wirklich schlimm. Im Gegenteil, ich fand das sogar sehr unterhaltsam, dass er da so reingeht in, ne. Aber andererseits ist dann auch wieder vielleicht ein bisschen zu ungeduldig dann gegen den Racing Bull, den er dann einfach auf der Geraden danach oder später dann in der nächsten DRS-Zone packen kann. Ohne Probleme. Ja,
ich glaube, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ohne Probleme weiß ich nicht bei Perez aktuell so. Ich glaub,
ja gut, das stimmt natürlich, aber ja, da ist er ja dann selber schuld dran.
Ja, genau, er muss halt irgendwie auf solche Situationen oder auf solche Aktionen zurückgreifen.
Also ich fand irgendwie den Move jetzt auch nicht schlimm. Ich fand den im Gegensatz eher auch ziemlich cool. Ne?
Ja, gut, ist halt die Frage. Er trägt am Ende Schaden davon, es gibt eine Berührung. Also das kann ja nicht das Ding sein. Nee. Ne? Also deswegen, aber auch hart gefahren von Lawson. Aber ich würde auch sagen, das war halt hartes Racing. Also es ist wirklich hartes Racing. Unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, war jetzt für beide nicht so zuträglich. Gut, Lawson hat da, glaube ich, nicht so viel Negatives von getragen, aber für Perez, ja, war das dann so ein bisschen, ja, war das Rennen dann eher gelaufen, ne? Es sah vorher schon jetzt nicht so gut aus, als er da hinter Lawson hing, aber gut. Ja, wieder mal ein geschenktes Wochenende für Perez. Ja,
halben Grand Prix verbaselt und jetzt gehen, glaube ich, wieder die Stimmen los. Naja, gut. Also die Saison wird er jetzt wohl noch zu Ende fahren dürfen.
Ja, also ich glaube auch, die Saison, da werden sie ihn jetzt nicht mehr raushauen. Gerade weil sie ja Liam Lawson jetzt auch schon in einem Cockpit platziert haben. Von daher, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht.
Ja, immer großes Thema dann doch, Red Bull, McLaren, der Kampf. Jetzt gehen wir zu einem Team, was auch ein sehr gutes Teamergebnis am Ende hat mit Platz 4 und 5 Lewis Hamilton vor George Russell, die dann auch freie Fahrt hatten, durften kämpfen gegeneinander, haben die Erlaubnis bekommen. Harte Duelle teilweise, also knappe Duelle, aber alles fair.
Ja, auf da war wirklich
schön Racing-Niveau und hat sich Hamilton dann durchgesetzt gegen Russell.
Ja, da hat man die Erfahrung gesehen von Hamilton, der hat da nicht irgendwas Ungestümes probiert, der war wirklich lange hinter Russell.
Auch Russell aber, gut verteidigt, ne, muss man auch sagen, ja, rundenlang.
Stimmt,
ne?
Also genau.
Deswegen war ein sehr, sehr schönes Duell. Und der Altmeister, der 7-malige Weltmeister Lewis Hamilton, hat das dann eben nochmal für sich entschieden. Ja, und er freut sich natürlich, dass er zu Ferrari geht, wenn er die aktuellen Performances auf der Strecke sieht, glaube ich.
ja, glaube ich auch. Ja, aber sonst, Mercedes, die waren echt so für sich das ganze Rennen. Ne? Die hatten jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte zu irgendwelchen anderen Teams oder so.
Eigentlich nur Manöver gegen sich selbst die ganze Zeit, so kommt es mir irgendwie gerade vor.
Ja, mir auch, deswegen weiß ich gar nicht, was ich da sonst noch groß zu sagen soll.
Solide Leistung von Mercedes.
Ja, ich glaube auch.
Ist okay.
Haben wir am Ende
von daher.
Ja, ein bisschen von der Verstappenstrafe profitiert, deswegen 4 und 5. Aber auch sonst wäre es dann halt 5 und 6 gewesen, was auch noch völlig, völlig fein gewesen wäre. Von daher, ja, aber wenn wir jetzt zum nächsten Team kommen, da muss man ein riesengroßes Lob aussprechen, nämlich an Haas, 7 und 9, Magnussen vor Hülkenberg, 8 Punkte geholt.
Magnussen wieder mit einer richtig überzeugenden Leistung, das ganze Wochenende.
Ja, es ist wirklich, also der auf 7 gestartet und den 7. Platz nach Hause gefahren im Haas. Muss man wirklich sagen, das ist momentan einfach bockstark von ihm. Hülkenberg auch, 10. gestartet, den 9. Platz nach Hause, ist auch mega stark für einen Haas. Mhm. Von daher, also muss man wirklich bei beiden Fahrern sagen, das ist jetzt auf die Saison gesehen, die drehen ganz schön auf jetzt gegen Ende. Ja. Ne?
Also Konstrukteursplatz 6, glaube ich, ist aktuell ganz sicher Haas. Ne? Und bei Magnussen finde ich das ziemlich witzig, so die ganze Story der Saison. Am Anfang hatten wir den Rowdy Magnussen, ne, wo er sich noch ein paar Strafpunkte erlauben konnte, komplett verteidigt, Hülkenberg auch öfters von profitiert und so mit Punkte geholt. Dann hatten wir den handsamen Magnussen, als die Strafe gedroht hat, als er ja wirklich gar nichts mehr gemacht hat auf der Strecke, sondern nur noch über die Strecke geschlichen ist. Dann war die Strafe da, dann hatte er die Sperre. Olli Berman, war das Berman? Ja, Berman hat ihn dann ersetzt, ein Rennen. Mhm. Und dann, jetzt ist Magnussen da, Karriereende kommt und der fährt wie befreit auf.
Ja, und ja, für Haas wichtig, du hast gerade gesagt, die sind auf Platz 6. Die sind jetzt, sie haben 8 Punkte am Wochenende geholt. Die V-Cards haben keinen Punkt geholt, sind jetzt 10 Punkte vorne. Aber 10 Punkte sind in der Formel 1 nichts quasi. Ne? Also gerade auch mit
nicht viel, aber bei 46 zu 36 Punkten.
Ja, natürlich, also klar. Aber ich meine, Haas hat jetzt 8 Punkte an einem Rennwochenende geholt. Ja. Ne? Und deswegen, da braucht auch nur mal wieder ein verrücktes Rennen kommen. Ein 5. Platz sind schon 10 Punkte allein. Mhm. Das sind Yuki oder ein Liam Lawson bei so einem komplett crazy Rennen, wo es am Ende noch eine rote Flagge gibt oder sowas, mit Glück auf einem 5. Platz landen, kann immer passieren. Deswegen, Haas kann sich da auf nichts ausruhen.
Aber ich sag mal, also die Tendenz bei Haas, die letzten 10 Rennen, 7 Punkte mit, 7 Wochenenden mit Punkten.
Ja, also die sind konstant, weil auch Aston Martin gerade irgendwie so ganz schön abgebaut hat, ne? Dass die da nicht mehr so in den Punkten sind. Das macht natürlich ein paar Punkteplätze frei. Und ja, Haas immer da. Tendenz sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also wie gesagt, wenn da jetzt nichts Verrücktes passiert oder die V-Cups das irgendwie komplett drehen für die letzten Rennen, dann sollte Haas eigentlich schon den 6. Platz nach Hause fahren können. Aber wie gesagt, man weiß es nie. Sieht aber gut aus. Und Hülkenberg sogar Platz 9 in der Fahrerwertung. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber habe ich jetzt gerade gesehen. Alonso und halt die 8 Fahrer aus den 4 Top-Teams sind vor ihm. Moment, dann müsste er ja...
10.
Ich gucken. Er ist 10., nicht 9., genau, richtig. Ja, der hatte einen Denkfehler.
Noch ist er hinter Sergio Perez.
Ja gut, den wird er nicht mehr kriegen. Aber ja... Deswegen, sehr stark von Haas. Und wenn man jetzt in den Punkten mal weitergeht, würde ich auch sagen, auch wenn es nur ein Punkt ist, auch stark von Alpine oder ich würde vielleicht eher sagen stark von Pierre Gasly. Ja. Weil Ocon ja gut mit 13, glaube ich auch jetzt nicht schlecht, aber würde ich jetzt sagen nichts Besonderes. Aber Gasly den einen Punkt, starkes Rennen und auch ein wichtiger Punkt.
Ja, starkes,
auch da.
Starkes Qualifying und für Alpine auch eben sehr wichtig, das Ganze. Da zählt einfach jeder Punkt. Ne? Und gut, 10. ist klar, Werden sie nicht, aber der Kampf mit Williams, 14 Punkte aktuell Alpine, Williams 17, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also das wird auch noch ein heißer Tanz.
Ja, ich glaube auch, da haben wir quasi weit hinten im Feld auch noch zwei Duelle bei den Konstrukteuren. Weil gerade so hinten im Feld, da geht es weniger, ob man jetzt als Fahrer da irgendwie 10. oder 12. wird. Das interessiert, glaube ich, auch viele Fahrer nicht so. Aber bei den Konstrukteuren ist da auch auf den hinteren Plätzen viel Geld im Spiel und da ist jeder Platz wichtig. Wird ja manchmal auch in den Drive to Survive-Folgen immer sehr aufgebauscht gegen Ende der Saison. Ich glaube, da wird Netflix auch wieder schön was machen aus diesen Fights. Ja, aber wie gesagt, da geht es um Millionen, das ist wichtig. Ob du da 8. oder 9. bist, macht da auch einen großen Unterschied.
Auf jeden Fall. Ja, und somit, ja, Gasly, starkes Ergebnis, Ocon 13, hast du ja auch schon gesagt, das ist noch okay. Mal auch noch was rausgeholt, sage ich mal, aufgrund der Ausgangsposition, ne? Und dann gucke ich hier direkt mal ins Klassement rein. Das nächste Team, über das wir hier reden müssen, ist Aston Martin, nämlich Platz 11 steht da für Lance Stroll. Und ja, Fernando hatte irgendwie Probleme mit der Kühlung und musste dann in Runde 15 das Auto abstellen in der Box. Auch da wieder bei Sky, die Kommentatoren wieder mit einer Szene, einer der beiden, ich weiß gar nicht genau, wer es war, dass er einfach die Einfahrt verpasst hätte und zu weit gefahren wäre, weil er fährt ja ein bisschen weiter vor, dann schieben sie ihn zurück in die Boxengasse, ne? Und dann dachte ich mir, ach Leute, also, was ist denn los mit euch? Mann, ja. Natürlich Pech für Fernando. Wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, für Lance hier nochmal Punkte zu holen oder ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. So steht hier im Platz 11. Profitiert von der Strafe für Colapinto, sonst wäre er 12. gewesen. Ich weiß nicht. Also ist im Aston Martin halt auch aktuell nicht viel drin.
Ja, ich glaube auch. Das ist so eine Mischung aus. Stroll ist jetzt kein Fahrer, glaube ich, der da ganz außergewöhnliche Sachen plötzlich aus einem mittelschlechten Auto rausholt, dann ist das Auto jetzt nicht besonders. Also man sieht ja auch bei Alonso, gut, jetzt ist er nicht ins Ziel gekommen, aber auch die letzten Wochen ging ja auch bei Alonso nicht so viel. Von daher, das Auto ist aktuell eher nicht so gut. Vielleicht haben sie relativ früh schon ihren Fokus auf die nächste Saison gelegt, weil ihr Platz in den Konstrukteuren relativ sicher ist auf der 5.
Stimmt natürlich auch,
Wäre der taktisch schlaue Move, sage ich jetzt mal. So würde ich es im F1-Manager an der Konsole machen. Aber wer weiß. Mal gucken, wie die nächstes Jahr kommen. Ich meine, Aston Martin hat es auch schon mal geschafft, über den Winterbreak quasi das Auto so stark zu upgraden, dass sie plötzlich irgendwo vorne mit dabei waren. Vielleicht schaffen sie es für die nächste Saison wieder.
Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn da oben noch weitere Konkurrenz reinstößt. Und dann gehen wir weiter im Klassement. Genau, Williams, Franco Colapinto mit einer insgesamt 10-Sekunden-Strafe auf Platz 12 gelistet. Und ja, Alex Albon, ja gut, bei dem war es auch früh zu Ende. Da gab es ja am Start die Situation da mit Yuki Tsunoda. Ja. Wo ich persönlich jetzt keinem eine richtige Schuld zusprechen möchte. Gut, Yuki mit ein bisschen Risiko links vorbei. Albon konnte nach rechts keinen Platz machen, denn da war auch jemand. Also so,
ja, genau.
Ich fand, das war Rennunfall, Startunfall.
Ja, das war dieses typische, Yuki sieht nur Albon und nicht den, der noch rechts neben Albon ist, also ohne Vorwurf, kann er auch nicht sehen, das ist nicht sein Ding. Bremst relativ spät, ein bisschen riskant das Manöver, aber für einen Start okay, würde ich sagen, da gerade außen. Sieht halt nicht, dass Albon absolut keinen Platz machen kann. Albon hat links und rechts keinen Platz, kann sein Auto ja nicht plötzlich dünner machen. Und auch, ich glaube, es war Gasly, müsste es gewesen sein, der da rechts von Albon war. Kann ja auch nicht ahnen, dass ein Yuki da außen das Überholmanöver ansetzt. Also er lässt Albon genug Platz und mehr ist auch nicht in seiner Verantwortung. Ja, dass dieses typische, das Auto ganz links sieht nicht, was das Auto ganz rechts sieht und andersrum und der in der Mitte kann in keine Seite ausweichen. Halt blöd, dass es wirklich so viel Schaden an beiden Autos war, dass sowohl Albon als auch Tsunoda beide direkt raus waren.
Bei Albon dachte ich ja erst, die kriegen den noch irgendwie hin, weil ich nicht genau wusste, wie extrem der Schaden ist, aber ja, das Ganze hat man dann auch ganz schnell beendet. Ja, und somit war für beide Schluss. Könnte man eigentlich direkt den Übergang kurz zu den Racing Bulls machen, ne? Wo wir bei Tsunoda sind. Ja, was haben wir ja gerade besprochen. Schnell zu Ende das Ganze. Ein bisschen unglücklich für ihn natürlich. Der will sich jetzt auch gegen Liam Lawson beweisen und dann ist direkt nach dem Start Schluss. Aber gut. Ja, Kopf hoch. Geht ja nächste Woche schon wieder direkt weiter. Und Liam Lawson, muss ich gerade mal überlegen. Genau, der hatte doch diese Kollision mit Colapinto, war das Colapinto, wo sich am Ende den Flügel da kaputt gemacht hat.
Ah ja, richtig, genau, ja, stimmt.
Und ja, ansonsten Lawson eigentlich mit einer guten Pace unterwegs, hatte da ist mit den Hards gestartet, hatte dann einen sehr späten Boxenstopp, ist dann wieder zurückgefallen, war auf Mediums, theoretisch hätte er noch ordentlich was aufholen können, aber gut, dann die Kollision mit Colapinto, zwei Rookies am Start, weißt du, die kämpfen dann einfach, finde ich jetzt gar nicht so wild in dem Sinne. Und man hat mit ihm ja auch noch versucht dann, ihn auf die Soft zu packen für eine schnellste Runde.
Aber das hat dann nicht mehr. Ja gut, okay, wenn der Ferrari das natürlich auch tut vorne.
Ja, ja, klar. Leclerc kam ja danach auch noch auf die Softs und ja. Mit Perez hat man das ja auch versucht. Ne, beziehungsweise Perez nochmal auf die Softs gebracht, aber gut, da war die Aerodynamik so kaputt durch den Seitenkasten, das war klar, dass da nichts mehr drin ist. Aber wäre witzig gewesen, wenn wieder ein Racing Bull die schnellste Runde gehabt hätte.
Ja, das stimmt. Ja, gut, aber so, da steht dann am Ende in Platz 16 für Liam Lawson, gut, klar, als gerade mit dem Frontflügel und so, ne, da war dann nichts mehr zu machen. Und dann haben wir...
Mensch, da muss ich mich entschuldigen, ne? Wir hätten ja gar nicht direkt zu den Racing Bulls gehen können, denn ja, stimmt, die Kick Sauber haben die bessere Platzierung hier mit Platz 14 und 15. Bottas 14, finde ich, klingt erstmal ziemlich gut. Hatte auch meiner Meinung nach ein gutes Rennwochenende. Q2 im Qualifying, hier Platz 14, der schnellere von den beiden. Joe auf 15, ja. Aber es ist halt alles so dieses Fahren um die goldene Ananas, ne?
Ja, und wenn man es realistisch sieht, ne, Lawson und Perez sind nur wegen Schäden am Auto hinter ihnen, die drei anderen Fahrer sind ausgeschieden. Ja. Also, wenn man das dann wieder in Relation setzt, waren sie schon wieder die zwei langsamsten auf der Strecke.
Aber jetzt nicht so weit hinter Ocon, ne?
Ja, gut, das stimmt, aber ja... Ist am Ende dann wirklich, wie du gesagt hast, das goldene Ananas da hinten. Und im Prinzip fährt man da jedes Wochenende gegen seinen Teamkollegen bei Kick Sauber. Und langsam müssen sie mal klären, wer jetzt das letzte Cockpit bekommt, bitte.
Es gab ja auch jetzt die Diskussion, dass Bottas wieder Reservefahrer bei Mercedes wird, ne? Hast du das mitbekommen?
Das wäre interessant.
Er sich da wohl auch selber positiv zu geäußert hat. Ich meine, Bottas, sicheres Ding. Und wenn, jetzt stell dir nur mal vor, mit Antonelli, das klappt nicht so. Und er sitzt dann wieder im Cockpit drin. Eigentlich ist es eine große Chance für ihn, wieder weiter vorne im Feld mitzufahren. Andererseits muss man auch denken, klar, wenn er bei Kick Sauber unterkommen könnte, ist das einzig verfügbare Cockpit. Er will aber wohl, soweit ich weiß, auch einen Zwei-Jahres-Vertrag haben. Und das will Kick Sauber nicht so unbedingt, ne?
Ist ein bisschen tricky. Vielleicht,
ich will nicht, dass er weg ist.
Nee, aber da ist der Gamble auf das Mercedes-Cockpit ist vielleicht gar kein so blöder. Also klar, ist natürlich immer noch ein bisschen so ein Longshot, aber ja, die Möglichkeit ist da, ne? Also es wäre nicht das erste Mal, dass man von einem Rookie sehr, sehr viel hält im Vorfeld und dann klappt das gar nicht und dann muss man den absägen. Und da, wenn dann Bottas zur Stelle wäre. Ja, vielleicht gar nicht so blöd.
Ja, und Bottas mit seiner Erfahrung dann nochmal da rein. Er kennt das Team, sie kennen ihn gut und das hat ja auch immer gut mit ihm geklappt. Also wäre schon ein smarter Move.
Ja, Ne? Vielleicht echt keine schlechte Idee. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe mal, in den nächsten Wochen gibt es da endlich mal News zu.
Ich denke, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ne? Und ja, in dem Sinne, ne, sind wir mit dem Sportlichen durch. Schieben wir die Awards direkt rein, noch ins Kapitel, hätte ich gesagt.
Jo.
Und gehen rein in den Platin Award.
Ja, klares Ding. Ich mach's ganz kurz. Carlos Sainz. Einfach Pole Position, Rennsieg, schnellste auf der Strecke gewesen.
Aufgrund des Ergebnisses und der überragenden Vorstellung, ja, kann ich auch nur hier sagen, Carlos Sainz. Ne? Und ja, dann gehen wir ins genaue Gegenteil der Fluppe des Rennwochenendes. Und ja, wie ist deine Entscheidung?
Das ist schwierig. Ich weiß nicht, hast du schon was?
Bin ich ziemlich eindeutig eigentlich, okay, was das angeht.
Dann hau du mal als erstes raus.
Der Lokalmatador Sergio Perez.
Ja, ich tendiere ja sogar auch zu. Ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwie jemand anderen finde, aber das war leider echt ein sehr schwaches Wochenende für ihn. Die ausgeschieden sind, haben wir schon drüber diskutiert. War alles nicht so eigenverschuldet. Und auch Max Verstappen mit seinen Strafen kann am Ende ja fast schon noch glücklich aus dem Wochenende gehen. Also das ist ja auch so ein bisschen kalkuliert, was er da macht. Deswegen würde ich ihm dafür auch nicht die Fluppe geben wollen. Ja, bleibt mir leider auch nichts anderes übrig, als mich da anzuschließen und auch Perez die Fluppe zuzuschieben.
Ja, gemessen an dem Auto, wo er drin sitzt, gemessen an dem, was man von ihm erwartet, ist das einfach die größte Enttäuschung. Ne? Und ich bin gespannt, wie es mit Sergio Perez weitergeht. Und ich will noch einen kurzen Sonderaward für die aktuelle Form vergeben, weil er, glaube ich, hier nie groß erwähnt wird bei den positiven Awards bei uns, nämlich Kevin Magnussen.
Ja, absolut verdient aktuell, ja. Stimmt.
Deswegen freut mich, dass er jetzt nochmal so ein bisschen gute Ergebnisse holt zum Ende der Karriere. Falls er nicht doch auch im Kick sauber doch nochmal landen sollte, ist ja alles möglich in der Formel 1. Weiß, ne? Wenn die auf Erfahrung setzen wollen, dann würde er wieder mit Hülkenberg zusammenfahren. irgendwie wäre es eine lustige Geschichte. In dem Sinne mal abwarten. Und ganz kurz noch in eigener Sache. Nächste Woche wird es ein bisschen schwierig mit einer pünktlichen Folge. Ne? Da werden wir dann dennoch eine Folge machen. Ich vermute mal so Ende der Woche dann oder so, je nachdem, wie du dann auch noch Zeit findest, weil ich bin ja ab Donnerstag erst wieder aus dem Urlaub zurück und habe da kein Mikrofon mit und keinen PC. Von daher denke ich, machen wir das so. Und ja, vielleicht überlegen wir uns dafür noch eine Kleinigkeit als Special in der Folge und würde sagen dann bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.